So, herzlich willkommen bei So Digital, dem Podcast vom Smartwendlerland in Zusammenarbeit mit WNDN.de. Ich bin Laura von WNDN und in unserer heutigen kurzen Folge widmen wir uns dem Thema Apps und Datenschutz. Dazu haben wir uns einen Experten eingeladen. Holger Gier ist der Datenschutzbeauftragte der Landesmedienanstalt des Saarlandes. Hallo Holger.
Hallo Laura.
Erzähl uns doch gern mal genaueres zu deinem Job.
Also dann neben dieser eigentlichen Tätigkeit als Datenschutzbeauftragter habe ich noch eine weitere Tätigkeit. Ich bin juristischer Referent bei der Landesmedienanstalt. Die Landesmedienanstalt ist insbesondere zuständig für die Aufsicht über Telemedienangebote. Das ist das, was uns jetzt vielleicht heute interessiert, aber auch zum Beispiel für die Zulassung für Rundfunksender.
Ah ja, sehr spannend. Genau, heute soll es um Apps gehen. Apps sind ja aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Da wollten wir jetzt mal genauer nachfragen, wie es dann mit dem Schutz unserer persönlichen Daten aussieht, welche Tricks man für die Sicherheit anwenden kann. Und genau, dazu will ich gleich mal mit einem großen Thema anfangen, und zwar dem Identitätsdiebstahl. Davon hört man ja immer wieder. Wie kommt es denn dazu? Welche Folgen hat sowas und wie kann man sich denn davor schützen?
Also im Prinzip ist immer dann die Gefahr des Identitätsdiebstahls, wenn man unvorsichtig mit seinen personenbezogenen Daten umgeht. Also zum Beispiel mit seinem Namen oder auch vielleicht mit PIN, mit Passwörtern und so weiter. Das heißt, es könnte zum Beispiel auch passieren, dass man Ausweisdaten irgendwo im Internet angibt und diese Ausweisdaten zur Vorgabe einer Vorgaukeln einer Identität genutzt werden und damit zum Beispiel auch Kaufverträge oder Ähnliches abgeschlossen werden. Häufig ist es auch so, dass die Personen, die die Identität einer Person nutzen oder missbrauchen, tatsächlich dann zum Beispiel bei Amazon oder ähnlichen Versandhäusern im Internet Bestellungen aufgeben. Dann wissen sie ja natürlich, wo derjenige wohnt, versuchen dann halt in zum Beispiel bei Mehrfamilienhäusern in zugängliche Räume zu kommen, dann den Postboten abzufangen und dann auch die Pakete in Empfang zu nehmen. Und das ist natürlich ein Riesenproblem.
Gibt es da irgendwas, was man tun kann, um sich davor zu schützen? Oder ist das so, dass die sich da leider irgendwelche Daten rauspicken?
Also ein Grundsatz ist immer, dass man vorsichtig mit seinen personenbezogenen Daten sein muss. Also dass man versucht, datensparsam zu sein, die Daten nur dort angeben soll, wo man sicher ist, wer sie erhält und dass der sie sicher verwahrt und auch sicher damit umgeht. Das ist schon mal ein Grundsatz. Also versuchen, so wenig Daten wie möglich in Umlauf zu bringen, um halt auch zu verhindern, dass die Daten in falsche Hände geraten und missbraucht werden.
Okay. Und wenn wir jetzt über Apps sprechen, welche Daten sammeln die denn so üblicherweise von uns und wie werden die dann weiterverwendet?
Also das kann man, glaube ich, nicht so allgemein beantworten oder auf einzelne Daten oder Datenarten beschränken. Es hängt halt immer ganz davon ab. Und ich glaube, man sollte auch nicht davon ausgehen, dass sich die Daten, die verarbeitet werden, immer mit dem eigentlichen Zweck der App verbinden lassen. Das heißt also, es kann durchaus sein, dass man sich eine Taschenlampen-App installiert und die Taschenlampen-App macht aber im Hintergrund noch ganz andere Sachen. Also sie verarbeitet zum Beispiel zu Werbezwecken personenbezogene Daten, Name, vielleicht auch, wo man surft, Surfverhalten analysiert, den Standort oder ähnliche Sachen, um halt ein Benutzerprofil zu erstellen und das dann halt letzten Endes zu Geld zu machen. Wichtig ist es dabei halt immer zu gucken, wie vertrauenswürdig ist eigentlich der Anbieter der App, welche Berechtigungen braucht eine App. Also das kann man häufig dann auch in dem jeweiligen Betriebssystem des Smartphones oder des Tablets überprüfen. Und dann halt entweder zu gucken, ob die App noch funktioniert, wenn man die ganzen Berechtigungen, die die App eigentlich nicht braucht, deaktiviert oder im Zweifel auf die App zu verzichten, die zu viele Berechtigungen braucht.
Also lohnt sich da auf jeden Fall ein Blick in die Einstellungen?
Auf jeden Fall, ja.
Okay. Und was sind so die häufigsten Datenschutzrisiken bei der Nutzung von Apps?
Ja, einmal halt, wie schon gesagt, dass die Daten für Marketingzwecke verwendet werden, dass also Daten ohne das Wissen quasi auch verwendet werden. Häufig ist es ja so, selbst wenn in der Datenschutzerklärung auf bestimmte Datenverwendungen hingewiesen wird, man das aber schnell wegklickt, ne? Dann hat man so einen ewig langen Text vor sich, muss den irgendwie durchlesen, drunter scrollen und am Ende ist man so genervt, dass man im Zweifel geneigt ist, auf Akzeptieren zu klicken, ohne jetzt wirklich verstanden oder gesehen zu haben, was die App eigentlich macht mit seinen Daten. Deswegen ist es halt auch wichtig, im Vorhinein natürlich wirklich sensibel damit zu sein, also zu gucken, brauche ich die App wirklich? Was macht die App? Welche Berechtigung braucht sie? Und was ist in der Datenschutzerklärung angegeben? Wie werden die Daten verarbeitet und wofür werden sie genutzt? Und wo gehen sie hin vielleicht auch? Ne? Also ganz schwierig ist es ja, wenn die Daten dann auch noch den europäischen Rechtsraum verlassen, also außerhalb der EU sind, zum Beispiel in den USA, weil dann der Anwendungsbereich der Datenschutzgrundverordnung nicht mehr gilt. Und der schützt uns ja besonders gut eigentlich. Deswegen immer ein bisschen vorsichtig sein, wenn US-amerikanische Anbieter im Spiel sind oder halt auch chinesische Anbieter zum Beispiel.
Okay, super. Vielen Dank für die Info. Ich habe jetzt mal noch so zwei Begriffe rausgesucht, über die wir vielleicht ein bisschen reden könnten. Zum einen wäre das das Datenmining. Was ist das denn und muss man sich darüber Sorgen machen?
Also grundsätzlich muss man sich nicht unbedingt Sorgen machen. Es hängt halt immer davon ab, wie der Einsatz ist. Data Mining kann man sich so ein bisschen vorstellen, bildlich gesprochen, wie ein Goldschürfer, der quasi mit seinem Sieb eine große Datenmenge durchsiebt, um halt bestimmte Daten, die er halt sucht, rauszusieben. Also deswegen auch Mining vom Schürfen im Prinzip. Man sucht nach etwas in einer unheimlich großen Datenmenge, was man irgendwie verarbeiten möchte. Ganz bekannte Beispiele dafür sind halt die aktuellen KI-Anwendungen, also zum Beispiel Midjourney als Bildgenerator, als KI-Bildgenerator nutzt auch Data Mining letzten Endes. Also werden große Bilddatenbanken, Speicher werden durchsucht nach Korrelationen, nach Mustern von Bildern, die werden analysiert, werden extrahiert quasi aus den Bilddaten und dann in den Datensätzen des KI-Generators gespeichert. Das ist ein Anwendungszweck. Jetzt sind wir aber im Bereich der personenbezogenen Daten. Und da ist natürlich die Datenmenge immer, wird immer durchsucht nach personenbezogenen Daten, die man verknüpfen kann zu Benutzerprofilen und die man letzten Endes dann auch vermarkten kann, also zu Geld machen kann. Das ist meistens ein Zweck, Marketingzwecke. Ein anderer Zweck ist zum Beispiel auch der Gesundheitsbereich. Also da werden Gesundheitsdaten nach verwertbaren Daten durchsucht, die man auch positiv nutzen kann, zum Beispiel zur Entwicklung von Medikamenten. Oder zur Auffindung, welche Krankheit hat hier, an welcher Krankheit leidet jemand. Man kann sie aber auch zu sehr negativen Zwecken verwenden. Oder wofür sie auch der Staat teilweise nutzt, ist natürlich die Strafverfolgung. Also da werden halt auch von großen Datenmengen, sagen wir mal, irgendwelchen mitgeschnittenen Daten, werden halt personenbezogene Daten auch gespeichert. Wo hat sich jemand aufgehalten? Mit wem war er zusammen? Um dann halt auch Rückschlüsse auf vielleicht strafbares Verhalten ziehen zu können.
Okay, super interessant. Also hat es schon auch in der einen oder anderen Sparte dann was Gutes, das Datenmining.
Ja. Aber wie gesagt, man sollte halt immer vorsichtig sein, dass man halt darauf Acht gibt, wo man seine Daten hinterlässt und auch zum Beispiel bei der Nutzung von diesen Big Data oder Data Mining Anwendungen, KI-Generatoren, darauf achten, dass man dort vielleicht sehr sparsam ist mit seinen personenbezogenen Daten, weil auch die natürlich vermarktet werden können, ohne dass man das will. Man will ja eigentlich Bilder erzeugen und man sollte dann bei den sogenannten Prompts, also bei den Eingaben, sollte man darauf achten, dass man personenbezogene Daten möglichst nicht angibt. Also vielleicht auch schon beim Login darauf achtet, möglichst anonymisierte, pseudonymisierte Daten zu verwenden, bei der E-Mail-Adresse oder beim Benutzername.
Ach so, also schon direkt am Anfang, bevor man überhaupt anfängt, diese Prompts einzugeben.
Genau, und auch bei der Eingabe des Prompts selber möglichst nicht irgendwelche, also es gibt ja auch viele, die nutzen dann ChatGPT, um sich Texte zusammenfassen zu lassen oder zu analysieren oder halt umschreiben zu lassen. Und dass man dabei halt vielleicht auch darauf achtet, dass personenbezogene Daten dort nicht enthalten sind, dass wenn man sich einen Mustertext oder sowas generieren lässt, dass der möglichst anonym ist.
Ach so, okay. Also wenn man jetzt das nutzt, um Hausaufgaben zu machen oder Bewerbungen zu schreiben, dann kann das ja schon vorkommen, dass man so seine eigene Vita damit reinschreibt. Und das wäre dann so ein Punkt, der gefährlich wird.
Ja, dann würde es sich anbieten, dass man tatsächlich innerhalb des Prompts der KI erstmal mitteilt, wie sieht denn überhaupt so ein Lebenslauf aus oder was möchte ich raushaben als Output, dass man quasi eine Art Muster eingibt, dann die KI fragt, hast du das verstanden? Und dann ganz allgemein eine Erstellung generieren lässt und am Ende kann man ja dann die personenbezogenen Daten für die eigentliche Verwendung, zum Beispiel einen Lebenslauf, manuell am Computer einfügen.
Ja, das ist schon mal ein super Tipp. Das zweite Wort oder der zweite Begriff, den ich mir rausgesucht habe, ist das Single Sign-On. Kannst du dazu was sagen, was das ist und wie sicher das denn für meine Daten ist?
Also Single Sign-On könnte man so verstehen, dass das ein Authentifizierungsdienst ist im Prinzip, also eine zentrale Anlaufstelle, bei der ich mich registriere, bei der ich meine Daten hinterlege, die ich brauche, mein Benutzerdatum oder mein Benutzername, mein Passwort und verschiedene andere Angaben, zum vielleicht meinen Namen und meine Adresse. Und das nutzt diese Single Sign-On-Betreiber, nutzt das zur Authentifizierung für weitere Dienste. Also ein bekanntes Beispiel ist Gmail, kennt man ja von Google, die E-Mail-Adresse. Dort kann ich mich dann registrieren, muss auch relativ wenig Daten von mir grundsätzlich erstmal angeben. Wobei auch da die Gefahr natürlich ist, getrackt zu werden letzten Endes. Aber grundsätzlich könnte ich auch meine Google-E-Mail-Adresse für ganz verschiedene Dienste nutzen, ohne mich dann nochmal gesondert für diesen Dienst anmelden zu müssen. Das heißt also, man sieht meistens unter so einem Login für einen Dienst zwei Buttons, anmelden mit Facebook, anmelden mit Google. Und dann könnte ich, wenn ich eine Google-E-Mail-Adresse habe oder wenn ich einen Facebook-Account habe, sagen, bitte anmelden mit Facebook oder mit Google. Und dann brauche ich mich nicht gesondert zu registrieren, sondern nutze die bei Google oder Facebook hinterlegten Daten. Und wie sicher ist das? Naja gut, wenn man halt diese zwei großen Anbieter nimmt, dann weiß man, dass die hauptsächlich ihr Geld damit machen, dass sie halt Daten sammeln. Und deswegen ist das halt immer so eine Geschichte. Ne? Man kann das auch im Unternehmen nutzen, da ist es deutlich sicherer, dass man zum Beispiel eine eigene Nextcloud betreibt und das als Single Sign-On. Keycloak ist da sowas, ne? Wo man also ein bisschen auch verschlüsselt agiert und anonymisiert agiert und vor allen Dingen die Daten nicht die eigene Hardware, die eigene Umgebung verlassen. Das ist eine gute Sache. Ansonsten, wie gesagt, immer prüfen, wem gibt man seine Daten, was macht er damit, wenn ein Dienst kostenlos ist und wenn er sich außerhalb des europäischen Rechtsrahmens befindet, dann sollte man immer ein bisschen vorsichtig sein, weil dann zahlt man letzten Endes mit seinen Daten.
Ja, da muss man dann schon mal noch mal genauer hinschauen. Wenn es jetzt darum geht, sich mit den eigenen Anmeldedaten weiter zu verknüpfen, wie sicher ist es eigentlich, so seine Social-Media-Konten mit anderen Apps zu verbinden? Das wird ja auch immer wieder angefragt, wenn man eine App nutzt, mit Facebook anmelden, mit Instagram anmelden oder sonstigem. Genau, also kann man das unbedenklich machen?
Also auch da gilt natürlich das Gleiche. Man muss sich darüber bewusst sein, dass man die Daten, die Social-Media-Dienst letzten Endes dann zur Verfügung stellt, die sind vermutlich bei dem Dienst, für den Dienst selbst gesehen, aus deren Sicht sehr sicher, weil die natürlich kein Interesse haben, dass die Daten von Dritten verwendet werden. Also die werden natürlich darauf achten, dass keine unbefugten Dritten die Daten erlangen, aber ihr Geschäftszweck ist halt dass die Vermarktung von Daten. Das heißt also, sie haben ein ureigenes Interesse daran, dass die Daten zu Geld gemacht werden und werden das auch tun. Deswegen ist das immer eine Schwierigkeit. Womit man das Ganze ein bisschen verbessern kann, ist die sogenannte Zwei-Faktor- oder Mehrfaktor-Authentifizierung. Das heißt, man hat noch einen weiteren Faktor, den man eingeben muss. Man muss sich also nicht nur bei Facebook oder bei Google jetzt einloggen, sondern muss halt dann auch noch vielleicht einen Code bestätigen, den man auf sein Handy geschickt bekommt, den man noch zusätzlich eingeben muss, was eine erweiterte Sicherheit bietet.
Ja, genau, das kennt man ja auch. Wenn man jetzt schon mal mit dem Authentifizieren anfängt, muss man ja auch oft Passwörter für App ABC und für die und die Website erstellen. Hast du da allgemeine Tipps, wie man denn ein starkes Passwort erstellt, dass man sich auch noch gut merken kann? Genau, auf was soll man denn da achten?
Also ein Tipp, der immer genannt wird, ist, man hat ja bestimmte Anforderungen. Bei manchen Diensten, die sagen halt, ein Passwort muss eine gewisse Länge haben, ein Passwort muss aus Groß- und Kleinbuchstaben, Sonderzeichen und Zahlen bestehen. Vielleicht ein guter Hinweis, auch für Leute, denen das ein bisschen schwerfällt, sich komplizierte, variable Passwörter merken zu können, ist einfach einen Satz zu nehmen, sich einen Satz auszudenken, dann die Anfangsbuchstaben oder die im Satz enthaltenen Sonderzeichen zu verwenden. Der Satz sollte natürlich eine gewisse Länge haben, dass das Passwort Passwort halt auch die entsprechende Länge hat. Und dann hat man automatisch, gerade dann, wenn der Satz Zahlen zum Beispiel beinhaltet, auch die notwendigen Zahlen, Sonderzeichen, Satzzeichen, Groß- und Kleinschreibung beinhaltet. Also man nimmt halt immer die Anfangsbuchstaben, die im Satz enthaltenen Sonderzeichen und die im Satz enthaltenen Zahlwörter als Zahlen und dann hat man das eigentlich. Das ist auf jeden Fall ein Tipp. Was auch gut ist, ist nicht überall das gleiche Passwort zu verwenden, logischerweise. Das führt natürlich dazu, dass man sich mehr Passwörter merken muss. Da wäre es vielleicht wirklich sinnvoll, mit einem Passwort-Safe zu arbeiten, also ein Tool auf dem PC zu installieren, bei dem man dann halt für die einzelnen Dienste die Passwörter hinterlegt. Die können dann auch variabel sein, die muss man sich dann letzten Endes auch nicht mehr merken. Man muss sich nur das Zugangspasswort zum Passwort-Safe merken und das könnte man dann auf die Variante machen.
Ah ja, das ist auf jeden Fall ein richtig guter Tipp. Werde ich mir merken. Und genau, dann sind wir eigentlich schon am Ende angelangt. Vielleicht nochmal eine kurze Zusammenfassung, was denn jetzt so die deiner Meinung nach die wichtigsten Dinge sind, die jeder von uns tun kann, um seine Daten im digitalen Zeitalter zu schützen.
Also zunächst mal immer gucken, wenn man eine App installieren möchte, brauche ich die wirklich? Wer steckt hinter einer App? Also wer ist Anbieter einer App? Welches Interesse hat der vielleicht an meinen Daten? Bin ich mir darüber bewusst? Kann ich eine selbstbestimmte Entscheidung treffen? Weil der Datenschutz ist letzten Endes ja kein Schutz, der irgendwas Abstraktes schützt, sondern er schützt letzten Endes Menschen. Man muss sich darüber klar werden, dass man in seiner Selbstbestimmung eingeschränkt wird, wenn man halt nicht weiß, was mit seinen Daten passiert. Und deswegen sollte man immer diese selbstbewusste und selbstbestimmte Entscheidung treffen können. Wenn man dann der Meinung ist, ich habe dieses Risiko, was mit meinen Daten passieren kann, so ein Kosten-Nutzen-Risiko letzten Endes abgewogen und man braucht diese App letzten Endes und man hat sich über die Seriosität und die Sicherheit des Anbieters der App informiert und vielleicht auch im Nachgang nochmal die Berechtigung, die die App anfordert, überprüft, dann hat man schon viel getan für seine eigene Datensicherheit und seinen eigenen Datenschutz.
Super, vielen Dank für diese interessanten Einblicke. Also mir hat es jetzt auf jeden Fall mal wieder vor Augen geführt, dass man doch mal wieder etwas näher hinschauen sollte, wenn man sich Apps runterlädt. Und ja, vielen Dank, dass du heute hier warst.
Sehr gerne, vielen Dank für die Einladung.
Auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ein großes Dankeschön fürs Zuhören. Also seid kreativ, was eure Passwörter angeht. Überlegt euch einen Satz und wir hören uns beim nächsten Mal bei So Digital.